Greifswalder Stadtgespräche. Wir hören hin. Greifswald hört hin. Hier kommen Menschen aus unterschiedlichen Generationen und Bereichen der Stadtgesellschaft miteinander ins Gespräch. Offen, neugierig und auf Augenhöhe. Ob Jugendhilfe, Ehrenamt, Pflege, Kultur oder demokratische Institutionen, wir reden über das, was in Greifswald bewegt und darüber, wie wir unser Miteinander gestalten können. Dies ist ein Podcast des Generationenbündnisses und der Partnerschaft für Demokratie Greifswald in Zusammenarbeit mit Radio 98.1 e.V.
Frohe Weihnachten und herzlich willkommen zu den Greifswalder Stadtgesprächen, eine Radioshow von der Partnerschaft für Demokratie in Greifswald in Kooperation mit dem Generationenbündnis der Stadt und Radio 98.1. Heute sind wir wieder als Partnerschaft für Demokratie dran. Mein Name ist Anna Kasautzki, ich bin Koordinierungs- und Fachstelle der PfD in Greifswald und heute geht es um das Thema Einsamkeit und wir haben einen ganz besonderen Gast heute bei uns, Professor Eva-Lotta Brakemeier. Herzlich willkommen.
Ja, liebe Anna, herzlich willkommen und von mir auch frohe und besinnliche Weihnachten.
Magst du vielleicht eingangs erstmal kurz so ein bisschen erzählen, was du eigentlich machst?
Ja, sehr gerne. Ich bin jetzt schon seit über 6 Jahren hier im schönen Greifswald tätig als Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Greifswald. Und dort verfolge ich quasi 3 Missionen. Also ich führe viel Forschung durch mit meinem immer größer werdenden Team. Ich widme mich mit wirklich sehr viel Herzblut der Lehre. Wir haben auch einen neuen Masterstudiengang für Psychotherapeutinnen, der auch abschließt mit der Approbation. Wir haben eine Ausbildung und werden jetzt auch eine Weiterbildung implementieren für Psychotherapeutinnen. Und die 3. Mission, die für mich besonders wichtig ist, ist die sogenannte Third Mission, also dass wir unsere Expertise auch in die Gesellschaft geben, weitergeben. Und dort haben wir einen Verein gegründet, der heißt Gemeinsam für psychische Gesundheit. Ich hoffe, die einen oder anderen haben davon auch schon gehört. Und da versuchen wir eben zu unterstützen, zu begleiten, entstigmatisieren und ganz viel zu tun für die psychische Gesundheit hier, für die Bürgerinnen und Bürger von Greifswald und Vorpommern.
Oh, wie schön. Das klingt richtig, richtig gut. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer dich vielleicht ein kleines bisschen kennenlernen, haben wir 3 schnelle Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Bist du Team Kaffee oder Team Tee?
Kaffee.
Kaffee. Schwarz oder mit Milch?
Mit Hafermilch.
Sehr lecker. Bist du eher am Meer oder lieber in den Bergen?
Auf jeden Fall am Meer.
Dann hast du dir den richtigen Wohnort gesucht. Und ist dein Schreibtisch ordentlich oder herrscht bei dir das organisierte Chaos?
Bei mir herrscht ganz klar das organisierte Chaos.
Ja, das kenne ich auch. Wir sind ja die Partnerschaft für Demokratie und deswegen fragen wir unsere Gäste immer und bekommen auch unterschiedliche Antworten. Das finde ich ganz spannend. Was ist Demokratie für dich?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage und ich habe eben bei meiner Vorstellung vielleicht auch noch vergessen zu erwähnen, dass ich im Moment auch mich sehr berufspolitisch engagiere. Ich bin nämlich auch die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychologie und ich bin Mitglied im Wissenschaftsrat, der die Bundesregierung berät. Und das mache ich alles vor allem auch mit, weil ich mich auch sehr gerne quasi demokratisch einbringe, also frei in einem Land mitgestalte. Eben meine Expertise einbringe. Und für mich ist Demokratie daher auch so in all meinen Rollen, also dass wir Menschen ernst nehmen in ihrer Würde, Autonomie und Vielfalt, dass wir unser Wissen, jetzt gerade auch vielleicht das universitäre Wissen, verantwortungsvoll nutzen für das Gemeinwohl. Das ist ja so diese Third Mission, dass in einer Demokratie eben Räume geschafft werden, in denen Austausch, Kritik und Entwicklung möglich ist und dass es um Brückenbau geht und nicht um Polarisierung.
Also Menschen zusammenbringen, statt zu trennen.
Absolut.
Sehr schön. Dann steigen wir doch mal gleich ins Thema ein. Man liest ja immer mal wieder über das Thema Einsamkeit, aber ich glaube, ganz viele Leute, und bei mir ging es ehrlich gesagt im Vorfeld der Recherche auch so, wissen gar nicht, was ist das eigentlich? Also was ist eigentlich Einsamkeit?
Ja, Einsamkeit ist ein Phänomen, erstmal muss man ja sagen. Das ist jetzt auf keinen Fall auch eine Diagnose. Das kann man auch schwer als jetzt ein separates Gefühl darstellen. Einsamkeit wird gewöhnlich definiert als die Diskrepanz zwischen dem gewünschten Eingebundensein und den tatsächlichen Beziehungen. Also ich nehme wahr, dass ich mich einsam fühle und das kann sein, obwohl ich Menschen um mich herum habe. Aber ich fühle mich nicht verbunden mit denen. Und das ist der große Unterschied zwischen Alleinsein, weil ich kann einsam sein und auch wirklich niemanden um mich herum haben. Darunter leide ich. Ich kann aber auch niemanden um mich herum haben und gar nicht darunter leiden. Und dann bin ich allein. Der Unterschied ist aber, das Alleinsein, das mir gut tut, das habe ich dann selbst auserwählt. Und das Einsamsein ist eben, darunter leide ich ja, das habe ich dann nicht selbst auserwählt, dass wenig Menschen um mich herum sind. Es gibt aber auch tatsächlich eben das Phänomen, ich habe eigentlich eine Beziehung, Familie, Freunde vermeintlich und dennoch fühle ich mich einsam. Das ist dann die emotionale Einsamkeit.
Das heißt, es gibt unterschiedliche Formen von Einsamkeit und das hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen von den Menschen ab, ne? Es gibt Leute, für die ist es kein Problem, allein zu sein, die fühlen sich dann nicht einsam, aber es gibt Leute, die brauchen eigentlich diesen sozialen Kontakt und wollen ihn auch, aber haben ihn nicht.
Absolut, genau. Als dritte Form haben wir dann übrigens noch die soziale Isolation. Das ist dann eben auch tatsächlich, wenn es objektiv niemanden gibt und ich möchte aber auch mehr Personen, also ich bin sozial isoliert, ja, das ist eben was objektiv, das kann man messen, allein sein kann man ja auch messen, wenn einfach niemand da ist, aber damit geht es mir gut. Das ist frei ausgewählt. Und eben die Einsamkeit, das kann beides sein, ne? Dass ich entweder alleine wirklich bin und kaum Beziehungen habe oder aber auch Beziehungen um mich herum. Aber wichtig ist, dabei geht es mir eben nicht gut, ich vermisse etwas. Man kann auch sagen, das ist so ein Seelenschmerz.
Ja, spannend. Also man kann auch einsam sein, obwohl man eigentlich Menschen um sich herum hat.
Ja. Also ich zitiere da gerade gerne das Hesse-Gedicht. Kennst du das auch? Das hat mich damals schon sehr begleitet, so als Jugendliche. Also das hat Hesse, der ja auch eben so einen Hang Richtung Melancholie, Depressivität, Einsamkeit hatte, das hat er da eben sehr romantisch ja quasi als Gedicht dann kundgetan, was für ihn Einsamkeit ist. Man ist erst in einem Fest, lauter Menschen sind um einen herum, vielleicht jetzt ja auch Weihnachten, Silvester, aber das Entscheidende ist, dass man dann gar nicht so eine Verbundenheit fühlt. Also man fühlt sich allein, vielleicht nicht gesehen und dann wird man traurig, obwohl alle um einen herum fröhlich sind, lachen und der Protagonist in dem Gedicht zieht sich dann ja auch zurück und beginnt dann zu weinen.
Gerade über die Festtage glaube ich, dass das einigen so geht und dass einige das kennen, wenn man irgendwie dann vielleicht im Familienkreis unterwegs ist und jetzt hat die Familie vielleicht manchmal ganz andere Ansichten als man selbst und je nachdem, wie die Beziehung zur Familie ist, kann man entweder drüber sprechen. So ein Ergebnis von uns, von einem Gespräch kann ja auch sein, das war Thema in unserer letzten Folge, wie kann ich eigentlich Verständnis haben, ohne einverstanden zu sein. Entweder man kann drüber sprechen oder man kann es nicht und ich habe von einigen schon die Beschreibung gehört, quasi wenn man zur Familie fährt, dass es so anstrengend ist und dass man eigentlich schon wieder weg will. Das wäre eigentlich genau das. Ich habe Menschen um mich rum, aber ich fühle mich trotzdem isoliert und alleine.
Ja, genau. Also die letzte Folge war da ja auch sehr aufschlussreich. Ne? Dass gerade wenn ich eben merke, dass mit meinen quasi auch Werten, wie ich die Welt sehe, dass das eben nicht geteilt wird. So, das kann dazu führen, dass man sich dann ja auch nicht verbunden fühlt. Mhm. Weil verbunden fühlt man sich ja vor allem dann, wenn man auch merkt, so ich stoße psychologisch sagen wir auf Resonanz beim anderen. Ne? Das resoniert, das kommt an. Das muss ja auch nicht immer dann die geteilte Lebenswelt sein oder dass die anderen das genauso sehen, aber dass man schon auf Interesse stößt, auf Empathie, auf Verständnis. Und wenn das alles nicht da ist, dann fühlt man sich ja auch quasi zurückgestoßen vielleicht und nicht Teil von den anderen und das kann dann eben zu Einsamkeit führen.
Ja, spannend. Also es gibt mehr Einsamkeit und mehr Arten von Einsamkeit, als ich vorher dachte. Und
ja, es gibt übrigens auch noch eine dritte Art, das ist dann so die kollektive Einsamkeit. Das heißt, dass man sich in der Gesellschaft quasi von der Gesellschaft nicht gesehen fühlt.
Da kommen wir auf jeden Fall später nochmal zu zurück. Das ist total spannend. Man hat ja immer mal wieder so Peaks, so Momente, wo über Einsamkeit viel berichtet wird und dann irgendwie wieder nicht. Jetzt arbeitest du ja beruflich mit dem Thema. Wie häufig wird eigentlich über Einsamkeit berichtet?
Also im Moment, ja so in den letzten Jahren, ich würde sagen schon seit der Corona-Pandemie nochmal vermehrt. Es gibt eben auch einige Studien, die sich dem Thema dann gewidmet haben, vor allem auch während der Corona-Pandemie, aber auch im Verlauf jetzt. Und manche in den Medien wird ja manchmal auch schon gesagt, ist das jetzt eine Epidemie der Einsamkeit? Die Pandemie war sicher der Auslöser, weil man da ja auch durch die Maßnahmen eben oft dann von sozialen Beziehungen mehr getrennt wurde im Homeoffice und eben Schulschließung und so weiter. Und das führte dann ja auch zu vermehrt Studien, die es früher aber auch schon gab. Ne? Also es gibt immer auch die Einsamkeitsforscher, die das auch dezidiert wirklich als Schwerpunkt haben. Also das habe ich jetzt nicht, ne? Ich forsche jetzt nicht nur über Einsamkeit, aber als Psychotherapeutin und Psychotherapieforscherin ist das natürlich ein wichtiges Thema, weil eben Einsamkeit auch ein Risikofaktor sein kann für zum Beispiel Depressionen und auch andere psychische Erkrankungen. So. Und die Frage war ja, ob da jetzt vermehrt drüber berichtet wird. Also wenn man sich so die Schlagzeilen der letzten Monate anschaut, dann denke ich schon. Es kamen ja auch Studien raus oder nochmal, die das nochmal bekräftigt haben, dass Einsamkeit ja auch wirklich nicht nur für psychische Erkrankungen, sondern auch für körperliche Erkrankungen ein großer Risikofaktor ist. Sogar auch die Sterblichkeit dafür ein Risikofaktor sind.
Ach krass.
Dass die ansteigt bei Einsamkeit um 27%. Ja, und dass Einsamkeit eben ähnlicher Risikofaktor ist, wie wenn man raucht oder Übergewicht hat. So, also dass es wirklich auch ein ernstzunehmendes Problem ist.
Du hattest die Corona-Zeit angesprochen. Ich erinnere mich da gerade so ein bisschen dran. Ich weiß noch, ich habe damals noch in einer WG gewohnt. Und der eine Mitbewohner war dann bei seinen Eltern in Schwerin und die andere Mitbewohnerin war immer bei ihrem Freund, also fast immer bei ihrem Freund. Das heißt, ich war ganz allein in unserer WG und sie hatte mehrere Vorerkrankungen. Deswegen habe ich auch geguckt, mich entsprechend zu isolieren, um sie dann auch nicht zu gefährden. Damals wusste man ja auch einfach noch nicht, für wen ist Corona besonders gefährlich und für wen nicht. Und habe dann auch im Homeoffice gearbeitet und war irgendwie alles von dieser Wohnung aus gemacht. Ich bin schier wahnsinnig geworden. Hm. Und was mir damals total geholfen hat, war, dass Freunde von mir dann meinten, hey Anna, wir haben so einen Minecraft-Server aufgemacht, willst du nicht mitmachen? Ich hatte noch nie vorher in meinem Leben Minecraft gespielt. Aber tatsächlich haben wir uns dann immer nachmittags verabredet und über Skype oder Discord miteinander gequatscht und haben zusammen, ich nenne es immer digitales Lockstein. Naja, auf jeden Fall haben wir gemeinsam digital zusammen gespielt und das hat mir damals total geholfen, um zumindest nicht ganz so einsam zu sein.
Ja, da habt ihr dann intuitiv halt auch genau eine richtig psychologische Strategie angewendet, ne, dass man wie auch immer wieder in Kontakt kommt und sei es halt digital und dann auch noch was gemeinsam auch macht, was spielt, ja, wo man ja eben ein bisschen dann rauskommt und sich wieder dann verbunden fühlt. Und wir sehen auch, es gibt eben dieses Einsamkeitsbarometer, das seit 2013 durchgeführt wird. Und da ist es ganz interessant, weil vor der Pandemie waren eben vor allem ältere Personen haben über mehr Einsamkeit geklagt oder angegeben als die Jüngeren. Und dann während der Pandemie hat sich das verkehrt. Also dann waren plötzlich die Jüngeren. Also in diesem Einsamkeitsbarometer sind die zwischen 18 bis 29 Jahre, also genau die Studierenden in der Ausbildung, ne? Wir sagen ja auch in diesem Transitionsalter, dem Übergangsalter, die haben dann über mehr Einsamkeit angegeben als die älteren Menschen, die jetzt älter als 75 waren. Und das ist genau das, was du ja auch quasi als Einzelfall auch schreibst oder gerade berichtet hast, dass die eben dann plötzlich ja aus ihren sozialen Beziehungen, die ja so enorm wichtig sind in diesem Alter, plötzlich raus waren, nicht mehr einander sehen, Party, all das, was eigentlich ansteht, machen konnte, während die Älteren ja eh schon ein sozial etwas geringeres Netzwerk haben und auch schon im Leben gelernt haben, vielleicht besser, wie man dann mit sich selbst auch klarkommen kann. Und darum hat sich das da so verkehrt.
Das ist total spannend und du hast jetzt gerade zwei Gruppen schon genannt. Wer ist denn eigentlich besonders betroffen von Einsamkeit? Was sind denn so Risikofaktoren?
Genau, also es gibt da vielfältige Risikofaktoren. Auch ganz wichtig ist, dass Einsamkeit wirklich jeden und jeden treffen kann. Ne, das finde ich am Anfang wichtig zu betonen, aber aus der Forschung wissen wir schon, dass es gewisse Risikofaktoren gibt. Da gibt es auch Risikofaktoren, da sagen wir auch, die sind eher so distal. Das heißt, die können wir auch weniger quasi dann durch Psychotherapie oder andere Präventionsmaßnahmen beeinflussen. Das ist zum Beispiel, wenn ich per se auch introvertiert bin, also bisschen von meiner Persönlichkeit, aber auch wenn ich Migrationshintergrund habe und arbeitslos, da kommen wir eben schon mehr auch in Phänomene, die wir beeinflussen können. Niedriges Einkommen auch, nicht verheiratet sein, wenig Kontakte, per se schlechter Gesundheitszustand und schlechte Beziehungen. So. Das sind die quasi Risikofaktoren, die wir aus der Forschung sehr gut kennen. Mhm. Es gibt schon auch noch eben Alter, das habe ich ja auch gesagt, vor allem Junges und dann aber auch also im Vergleich mit dem mittleren Alter sind dann schon die Älteren auch wieder, haben ein höheres Risiko, gerade auch die Hochaltrigen, gerade natürlich auch ältere Menschen in Pflegeheimen. Dann gibt es schon auch die so Land versus Stadt, genau, Single-Haushalt auch und halt auch Menschen, das ist gerade ja auch besonders, wird viel diskutiert, die sehr viel in den sozialen Medien unterwegs sind.
Also soziale Medien machen einsamer?
Ja, also wenn ich sehr viel in sozialen Medien unterwegs bin, dann habe ich ja vermeintlich die digitalen Freundschaften. Aber wenn ich quasi verpasse, meine realen Freundschaften zu pflegen, dann kann ich mich letztlich doch sehr einsam fühlen.
Vielleicht auch von so einem, also ne, bei den jungen Leuten sagt man ja immer hier FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen, ja, wenn ich dann irgendwie auf Social Media sehe, hey, die waren unterwegs und niemand hat mir Bescheid gegeben.
Mhm. Ja. Und da wird vielleicht auch diese Diskrepanz dann nochmal deutlich oder diese vermeintliche, ne? Weil man dann oft sieht, ah, da sind so viele, die feiern oder die schicken Bildern mit eben Familie und Freunden und die machen so viel mit anderen. Und ich sitze hier eigentlich nur zu Hause und starre auf mein Smartphone oder auf mein Tablet. Ja, das dann nochmal auch so schürt, ne? Diese Kluft zwischen die anderen, die haben alle so viel und ich bin ja eigentlich doch, das sind ja keine wahren Freunde dann, die meine LinkedIn oder Insta oder TikTok. Freunde.
Ja, das ist ja niemand, also je nachdem, aber normalerweise ja dann niemand, wo ich sagen würde, hey, ich ruf mal an und frag, ja. Können wir nicht was machen? Wobei, also ne, manchmal vielleicht schon, aber
genau,
gerade irgendwie
schon.
So.
Das stimmt, das muss man auch nochmal, also auch nochmal relativieren, dass es gibt natürlich schon auch viele Menschen, auch junge Menschen, die das ja beides auch pflegen, ne? Die sind dann immer mal wieder auf den sozialen Medien unterwegs und haben aber auch ihre realen Freundinnen und fühlen sich nicht einsam. Und wiederum, das finde ich auch nochmal wichtig, es gibt ja auch wirklich die Menschen, die jetzt auch gar nicht so viele Freundinnen brauchen, die auch nicht ständig rausgehen müssen so und die eben bewusst quasi sich aussuchen, dass sie ja, allein sind und das dann auch genießen. Also Es gibt ja auch von Sarah Diehl zum Beispiel das Buch über die Freiheit, ja, allein zu sein. Ne? Also das finde ich nochmal wichtig, dass wir das in diesem Podcast auch deutlich machen.
Da ticken Menschen ja auch ganz unterschiedlich. Wir hatten da im Freundeskreis mal drüber gesprochen. Es gibt ja so, ich nenne es jetzt mal soziale Batterien. So, ne? Und manche Leute laden die auf, wenn sie alleine sind, weil sie einfach sagen, hey, das war jetzt gerade so viele, ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe. Und es gibt Menschen, die laden das auf, wenn sie unter Menschen sind, weil sie sagen, das ist genau das, was sie brauchen, um irgendwie wieder Energie zu tanken. Und beides ist ja total okay.
Absolut.
Es sind einfach nur unterschiedliche Typen von Menschen.
Ja, absolut. Genau. Und vielleicht sogar noch nicht mal unterschiedliche Typen. Es kann sich auch über die Lebensphase auch sehr verändern. Ne, vielleicht brauchte man früher eher eben Menschen zum Aufladen und dann später im Leben merkt man, ach, jetzt tut es mir aber auch gut, wenn ich mal wirklich ganz für mich bin. Dann kann ich eigentlich am besten aufladen.
Und du meintest gerade, einer der Risikofaktoren ist quasi auch, also beziehungsweise umgekehrt, Menschen sind weniger einsam, wenn sie verheiratet sind. Liegt es tatsächlich daran, dass sie verheiratet sind oder einfach, dass sie in einer festen Beziehung sind?
Ja, das ist nochmal sehr gut, dass du das sagst. Also das kommt dann wiederum raus in so großen Studien, ne? Aber da schaut man ja auch nicht wirklich dann die Qualität an und also die Qualität des Verheiratetseins. Und wir wissen eben auch wiederum aus dann nochmal anderen Studien, wenn man genauer reinschaut, liegt es halt sehr an der Paarqualität, weil das hatten wir ja am Anfang, dass es dieses Phänomen gibt, ich fühle mich emotional einsam. Ne? Das heißt, ich kann auch verheiratet sein und letztlich mich aber sehr, sehr unglücklich fühlen, weil ich mich gar nicht in Kontakt mit meiner Partnerin und meinem Partner finde. Genau, darum muss man es differenziert sehen. Aber es kommt schon, wenn man jetzt so große Studien nimmt und so, dann ist es schon einer der Risikofaktoren, ne? Einmal dieser Single-Haushalt oder als Schutzfaktor auch in einer Beziehung sein. Und das muss jetzt aber auch nicht die Ehe sein, ne? Dass man, genau, ja.
Aber einfach quasi jemanden an seiner Seite zu haben, Partner, Partnerin, wo man einfach eine feste Bindung hat, um eben nicht einsam und nicht allein zu sein.
Ja, und das kann aber auch natürlich beste Freundin, Freund sein oder wer auch immer. Ne? Das finde ich auch nochmal wichtig. Jetzt gerade auch in der modernen Welt haben wir auch zum Glück ganz unterschiedliche Konstrukte von Familie, Freundschaften und so weiter. Ja, wichtig ist, dass ich mich da so, wie ich schon mal gesagt habe, ich finde das eigentlich am schönsten in Resonanz befinde mit jemandem.
Dass nicht einfach verhallt, worüber man spricht, sondern man tatsächlich jemanden hat, mit dem man sprechen kann, wo man irgendwie im Dialog ist.
Ja, also das ist jetzt auch nicht nur so diese Smalltalk-Ebene ist, ne? Die kann schon mir auch mal kurzfristig gut tun, aber so langfristig, dass es halt jemand ist, wo ich wirklich auch merke, der ist empathisch, ne? Der fühlt mit, der versucht zu verstehen, warum ich so und so denke und fühle und der stimuliert mich vielleicht auch mal, weil er auch neue Ideen reinbringt oder auch mich mal konfrontiert, ja, und nicht immer nur alles gut findet, so, aber wo ich wirklich merke, der ist so ernsthaft an mir interessiert und umgekehrt dann auch, ne? Das ist ja immer auch ein Geben und Nehmen.
Ja, einfach Interesse aneinander. Auch zu haben. Und du meintest auch, Land und Stadt gibt es einen Unterschied. Da bin ich jetzt tatsächlich total gespannt, wo man einsamer ist, weil es gibt Gründe, die für beides sprechen
Ja,
würden.
Genau. Es gibt vom sozioökonomischen Panel so eine sehr differenzierte Analyse, leider aus dem Jahr 2013. Ich hoffe, dass sie dabei sind, auch wieder eine aktuellere zu errechnen, aber da wurde halt die ganz Deutschland mal geschaut, wie einsam sind die Personen. Das ist ja eh immer so ein bisschen schwierig. Ne? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie misst man eigentlich Einsamkeit. Das ist halt subjektiv, darum sind es Fragebögen. Es gibt auch so 2, 3, die haben sich so etabliert. Und da muss man aber schauen, wo ist der Cut-off? Ja, wann sagt man, der ist einsam und wann nicht? Weil eigentlich ist es ja so dichotom, ne? Also so schleichender Verlauf. Aber nach dieser Panel Befragung sind wir hier leider am einsamsten, also in MV. Und da muss man aber nochmal schauen, eben auch, wie wäre es jetzt. Und es liegt jetzt nicht nur an Stadt-Land, sondern beispielsweise auch so an Faktoren, wie ist die Fluktuation in der Bevölkerung. Mhm. Ne? Also wenn ständig Leute wegziehen, dann ist es ungut. Auch die Entfernung so zum nächsten Zentrum. Auch die Entfernung zu Parks und Sportmöglichkeiten, Freizeit ist halt wichtig. Man kann ja auch auf dem Dorf wohnen und trotzdem da schnell überall auch sein. Und ganz wichtig ist die wahrgenommene Nachbarschaftsbeziehung. Ja, also ich kann auf dem Dorf sein, irgendwie vermeintlich einsam, aber wenn da ein paar Leute wohnen, wo ich weiß, die kümmern sich auch um mich, ne, oder da kann ich mal klopfen, wenn ich irgendwie ein Problem habe oder so, dann ist das wiederum sehr, sehr positiv und eben Schutzfaktor gegen Einsamkeit.
Das heißt, für das Dorf spricht, also ein Dorf ist quasi dann gut, wenn man auch eine funktionierende Dorfgemeinschaft hat. Also ich bin auch auf dem Dorf groß geworden, deswegen weiß ich, wie blöd das ist, wenn Busse irgendwie nicht kommen. Ja. Aber gleichzeitig war irgendwie auch immer klar, wenn man irgendwie was braucht, dann klopfe ich einfach bei den Nachbarn. Und wenn man mal einen Schlüssel vergessen hat oder so, kann ich im Zweifelsfall als Kind damals quasi nach der Schule, wenn meine Eltern nicht zu Hause waren, konnte ich irgendwie erstmal da unterkommen und irgendwie mit dem Nachbarskind ein bisschen spielen. Das ist natürlich in der Stadt dann weniger, wenn man weniger diese nachbarschaftlichen Beziehungen hat, wobei das natürlich auch in der Stadt funktionieren kann.
Ja, beides eben. Also, das braucht es aber, ne? Und ich bin auch Teil von der Neurourbanistik. Das ist so eine Zusammenkunft von Neurowissenschaftlern, Psychiatern, Psychologen, Psychologinnen, aber auch eben Architekten und StädteplanerInnen. Und da schauen wir, ich war ja vorher 20 Jahre in Berlin, wie man eben so Metropolen quasi so gestalten kann, dass es dort zuträglich ist für die psychische Gesundheit und gerade auch Einsamkeit vorbeugen. Weil man kann halt, das wissen wir auch durch Studien, auch gerade die Großstädte, die prädestinieren schon auch für Einsamkeit. Ne? Das ist wieder das Phänomen, ich bin zwar umgeben von lauter Menschen, habe die Qual der Wahl, was ich mache, wenn ich denn auch ausreichend Geld habe. Ne? Armut ist ja auch nochmal quasi ein Risikofaktor. Ja. Aber wenn ich eben in dieser Stadt lebe, kann ich mich gerade deshalb halt auch so einsam fühlen, wenn ich eben mich wieder nicht verbunden fühle und nicht Teil dieses Großstadtlebens.
Wenn ich nicht irgendwie Teil von einer Gemeinschaft, von einer Gesellschaft oder zumindest das Gefühl habe, nicht Teil davon zu sein. Ja. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zur nächsten Frage, die ich mir überlegt hatte, nämlich was macht Einsamkeit eigentlich mit uns?
Ja, was das macht, also wie gesagt, ein Freund und auch Einsamkeitsforscher, Master Atli, der hat gesagt, das ist halt ja wie so ein Seelenleid. Ne? Meine Seele leidet, weil ich eben mich alleine, isoliert, einsam fühle. Das kann eben dann sehr oft dazu führen, dass man sich auch zurückzieht, ne? Dass man dann auch schon erwartet, dass die Beziehungen irgendwie nicht da sind, man nicht in eine Gemeinschaft kommt. Das führt dann zu diesem sozialen Rückzug, zu bei manchen halt wirklich auch depressiven Symptomen. Wie gesagt, manche schlittern dann auch in eine Depression rein, wenn man sich traurig fühlt und auch Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, kein Appetit mehr, all sowas. Also das ist dann wirklich das Vollbild von einer depressiven Erkrankung auch ergibt. Es kann aber auch dazu führen, auch zu so einem Frust, also dass man auch dann eher wütend wird, dass niemand für einen da ist, weil wir Menschen sind ja sehr soziale Wesen, ne, und spüren dann eigentlich ein Grundbedürfnis von mir wird nicht befriedigt und so niemand ist für mich da. Es kann halt auch so ein bisschen unguter Teufelskreis dann sein, dass ich, weil ich schon erwarte, dass die anderen ja irgendwie sich nicht auf mich einlassen, ich dann vielleicht auch schon ein bisschen gereizter zum Beispiel in Beziehung gehe und immer diese selbsterfüllenden Prophezeiungen dann, ach, die anderen meinen es eh nicht gut mit mir und dann schon sehr schnell auch gereizt reagiere oder per se halt auch schon auf andere nicht mehr so herzlich freundlich zukomme. Und dann muss man sich auch nicht wundern, dass andere wiederum auch so reagieren. Ne? Das ist halt auch so ein Teufelskreis. Den versuchen wir dann auch zum Beispiel, wenn es dann auch eine behandlungsbedürftige Störung ist, in der Psychotherapie halt auch anzugehen. Dazu kommen wir ja später. Aber es kann halt eben wirklich zu sehr viel Frust und Wut auch führen, wenn ich mich auch gerade so nochmal so kollektiv halt auch so ausgeschlossen fühle von der Gesellschaft. Arbeitslosigkeit ist auch ein Risikofaktor. Da kann dann auch so dieser Mechanismus auch greifen.
Klar, weil irgendwie ein Arbeitsplatz ja nicht nur heißt irgendwie, ich habe einen Job und ich verdiene Geld und kann dadurch teilhaben an Dingen, sondern auch ich treffe Menschen.
Ja, so absolut.
Genau. Auf Arbeit.
Ich bin Teil, ne? Oder wenn ich eben keinen Ausbildungsplatz finde oder im Studium nicht klarkomme und da nicht mehr zu Vorlesungen, Seminaren gehe. Also all das, ja, wenn ich eben auch im Arbeitsleben, also eine gute Arbeit mit einem guten Arbeitsklima, das trägt ja auch dazu bei. Das ist ja quasi auch schon Einsamkeitsprävention.
Auch weil man ja das Gefühl hat, irgendwie man macht was Sinnvolles und man ist Teil davon und im besten Falle zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, dann macht es ja auch Spaß.
Absolut. Genau.
Und was macht das mit uns? Also gibt es irgendwie Erhebungen oder habt ihr Daten drüber, dass man irgendwie weiß, was macht das mit uns als Gesellschaft?
Ja, also mit uns als Gesellschaft, da gibt es jetzt so erste Daten, die dann auch zeigen, dass wenn Menschen einsam sind, das ist so ein bisschen der Mechanismus, den ich gerade versucht habe, auch schon anzusprechen, dass man sich dann ja auch eben schnell, also sehr frustriert ist, weil eben das Bedürfnis wird nicht befriedigt, auch Teil einer Gesellschaft zu sein. Und es gibt so eine Studie, die heißt Extrem einsam. Da wird eben die Einsamkeit untersucht, aber gleichzeitig auch Verschwörungstheorien, autoritäre Haltung und Billigung politischer Gewalt. Und das wird mit in Zusammenhang gestellt. Und einmal ist das eine Studie eben bei Jugendlichen zwischen 16 und 23 Jahren. Da wurden auch so Tiefeninterviews durchgeführt, ne? Also nicht nur jetzt Fragebögen, sondern wirklich jeweils einstündige Interviews mit denen. Und erstmal ist es schon recht bedrückend, finde ich, weil 55% der Befragten fühlen sich manchmal oder sogar immer einsam. Nur 55% von diesen jungen Menschen. Und eben Analysen zeigen oder weisen darauf hin zumindest, dass die Jugendliche, die ihm sagen, ja, ich fühle mich einsam, dass die auch häufiger Verschwörungstheorien und autoritären Haltungen zustimmen und politische Gewalt billigen als eben die Nicht-Einsamen.
Krass, und 55% der Befragten fühlen sich manchmal oder immer einsam.
Genau. Jetzt eben bei dieser Studie sind halt 16- bis 23-Jährige, also junge Menschen.
Das ist wahnsinnig viel.
Ja.
Und man hat das bisher nur bei jungen Menschen untersucht oder gilt dieser Zusammenhang nur für junge Menschen?
Also genau, das ist auch, es gibt Hinweise jetzt aus dieser Studie. Das würde ich jetzt auch nicht sagen, da sind die Befunde jetzt auch noch nicht robust, ne? Aber so geben Hinweise. Und ansonsten müssten wir das auf jeden Fall noch weiter untersuchen. Also es gibt dann schon auch weitere Studien, die haben aber jetzt Einsamkeit nicht so dezidiert mit drin, jetzt auch im weiteren Lebensalter.
Das heißt, das ist was, da gibt es Hinweise drauf, aber es muss auf jeden Fall noch weiter untersucht werden. Mhm. Da wissen wir noch nicht genug drüber, ja. Aber die bisherigen Ergebnisse legen zumindest den Schluss nahe, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen gefühlter Einsamkeit und Zustimmung zu autoritären Positionen, politischer Gewalt und Extremismus.
Also jetzt eben bei einem Teil, ne, von den Menschen, die sich einsam fühlen. Und wiederum, ich habe ja versucht, das auch schon ein bisschen zu erklären, ja, also wie das auch passieren kann. Ne? Und wenn man das eben jetzt noch mehr beforscht, so, dann ist ja auch quasi die gute Nachricht, dass man da dann auch viele quasi Ansatzpunkte hat, um zu helfen. Ne? Weil es ist natürlich, wenn ich mich halt wirklich außen vor fühle, ungerecht behandelt, wenn so auch meine Grundbedürfnisse nach Sicherheit, nach auch Vorhersagbarkeit der Zukunft oder auch Fairness zum Beispiel, ne? Wenn das alles nicht so befriedigt ist, dann ziehe ich mich zurück, fühle mich einsam und werde dann frustriert und dann häufig eben frustriert so auf das ganze System. Und das kann dazu führen, ja.
Das heißt, es heißt ja nicht zwangsläufig, alle, die einsam sind, werden jetzt Extremisten.
Nein,
aber
nein,
das ist
ganz, ganz wichtig, genau.
Aber man kann sagen, man ist anfälliger für oder das Risiko ist höher. Und wenn ich mir jetzt so anschaue, gerade auch in sozialen Medien, welche Strategien da beispielsweise auch die extreme Rechte fährt, ja auch mit einem ganz starken Fokus auch auf Jugendliche, auch mit einer unterschiedlichen Ansprache für Mädchen und für Jungen. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge schon gesagt hatte. Es gibt von der Bildungsstätte Anne Frank da eine total gute Ausarbeitung, ich glaube von Ende letzten Jahres. Das heißt, das TikTok-Universum der extremen Rechten, wo sie das mal aufgearbeitet haben und mit Beispielen unterlegt haben, wie sie quasi wie Mädchen angesprochen werden, wie Jungen angesprochen werden. Und man sieht ja nicht nur in der polizeilichen Kriminalstatistik, sondern auch in Umfragen, dass viele Jugendliche, auch da nicht alle, um Gottes Willen, aber dass es auf jeden Fall einen Anstieg gibt bei den Zustimmungswerten zu extremen Rechten und extremistischen Positionen. In dieser Strategie merkt man auch sehr stark, also zum einen, dass sie wissen, wie sie das machen und zum anderen, die sind ja quasi auf Fang für Anhängerschaft. Das heißt, dass wenn Jugendliche einsam sind, dass sie anfälliger sind für sowas und wenn dann natürlich so organisiert die extrem rechte Szene unterwegs ist und versucht, Menschen irgendwie zu catchen, dass es natürlich für sie dann einfacher ist, weil sie quasi ihre Zielgruppe erkannt haben.
Absolut. Ne? Also die nutzen quasi ja auch diese Studienbefunde. Also auf eine kluge Art und Weise. Also, und darum ist es ja auch so wichtig, dass eben die Politik jetzt auf Landesbundesebene das halt auch sieht und ne, das quasi das Gegenprogramm halt startet. Also was ja auch initiiert wird. Ne? Es gibt ja den runden Tisch in MV und auch das Familienministerium hat ja schon durch Lisa Paust damals angestoßen, auch die Strategie gegen Einsamkeit so. Aber das ist halt wichtig, dass es das noch viel mehr und auch quasi viel sehr systematischer dann durchgeführt wird.
Und was mich jetzt gerade noch interessieren würde, du meintest vorhin, dass man auch einsam sein kann, wenn oder weil man viel auf Social Media unterwegs ist. Und wenn ich mir jetzt anschaue, also jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin einsam und ich bin viel auf Social Media unterwegs, weil ich irgendwie so ein bisschen zumindest das Gefühl habe, da das Leben von Menschen verfolgen zu können, weiß dann in dem Fall nicht, aber bin quasi auch Ziel von extremen Kräften, die irgendwie sagen, hey, ich will dich quasi für mich gewinnen. Und man sieht es ja schon manchmal, dass es dann auch wie so eine Art Gruppen gibt, die sich daraus bilden. Menschen, die sich teilweise vielleicht auch einfach noch nie im echten Leben gesehen haben, aber das Gefühl haben, hey, hier werde ich verstanden und hier werde ich gehört. Wird man dadurch weniger einsam oder ist es so, dass dadurch, dass die Kontakte ja eigentlich nur digital stattfinden und ich so einen vermeintlichen Bezug habe, dass das gar nicht gegen die Einsamkeit hilft? Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu wirr.
Also ich habe zumindest verstanden. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen auch. Also klar, also es gibt ja verschiedene Abstufungen, ne, von jetzt Einsamkeit. Und das, wenn ich jetzt ganz allein zu Hause bin und dann nicht mehr die sozialen Medien habe oder nur die sozialen Medien, da aber gar nicht verbunden bin, sondern eigentlich nur schaue, was wird mir zugespielt, ab und zu was like und aber gar nicht da ein Feedback bekomme.
Ja.
Dann bin ich halt noch einsamer, als wenn ich, ne, auf den sozialen Medien bin und sich da dann aber solche Gruppen finden. Weil du hast ja auch gesagt, dann habe ich ja schon das Gefühl, da hört mich jemand, das ist halt so wichtig. Ne, da werde ich irgendwie gesehen und da bin ich jetzt im Austausch. Also wenn man schon hin und her Nachrichten schreibt, kann schon mal besser sein, als wenn ich eben da einfach nur mir das anschaue, ohne dass jemand auf mich reagiert so. Und gerade dieses Gefühl, ich werde gesehen, das ist halt so ein wichtiger Tool eigentlich gegen Einsamkeit. Ne? Ich bin eben doch nicht isoliert und jemand kümmert sich um mich. Also das ist ja auch, Einsamkeit ist ja ein Signal, dass etwas fehlt. Ne?
Ja.
Weil wir sind soziale Wesen und wir brauchen auch Einsamkeit. Das ist ja schon durch die Evolution auch. Ohne andere Menschen würden wir mehr oder weniger irgendwann ja auch aussterben. Also wir helfen uns gegenseitig, wir unterstützen uns. Und wenn ich auf den sozialen Medien bin und merke, da sind jetzt Personen, die sehen mich, ne? Die sehen auch mich in meiner Frustration und die schreiben mir dann auch die entsprechenden quasi Botschaften, die ich dann auch brauche. So, also du wirst gesehen und ich verstehe deinen Frust und hier schließt dich uns an und so. Dann ist es auch, ne, das kann man psychologisch nachvollziehen, warum dann da viele auch sich diesen Gruppen anschließen.
Und ich meine, das ist ja im Endeffekt, haben sie die Strategie, die sie vorher schon gefahren haben, einfach ins Digitale übertragen. Ein guter Freund von mir ist Aussteiger aus der rechten Szene, den kenne ich irgendwie noch aus Jugendzeiten und auch von kurz nach seinem Ausstieg schon. Und ich hatte ihn damals mich auch mal gefragt, wie bist du da eigentlich reingeraten? So, du bist ein kluger Mensch. Wie kannst du auf sowas reinfallen? Und er meinte halt auch, naja, er hatte keine Freunde in der Schule, ist häufiger umgezogen mit seiner Mutter. Da gab es auf einmal eine Gruppe, die gesagt haben, hey, wir akzeptieren dich so, wie du bist cool, du kannst hier was machen. Und zack, hat er da auf einmal ganz tief drin gesteckt. Und ich bin einfach wahnsinnig froh, dass er da wieder rausgekommen ist. Aber das ist ja im Endeffekt genau die gleiche Strategie, nur im Digitalen kann ich das viel, viel schneller und mit viel, viel mehr Leuten gleichzeitig machen, als wenn ich quasi jemanden im echten Leben, wobei das digitale Leben ist irgendwie auch ein echtes Leben, aber im analogen Leben, da brauche ich ja viel mehr Zeit und Ressourcen, um quasi immer eine Person zu bearbeiten und da kann ich es mit viel mehr auf einmal machen.
Absolut, da ist die Reichweite halt viel größer und daher ist es nochmal sehr viel effektiver.
Und dann natürlich, wenn ich in solchen Gruppen bin und ein Feindbild, also ne, wir sind die Coolen, wir mögen dich, du gehörst zu uns und gleichzeitig wird das Feindbild aufgebaut gegenüber anderen Gruppen, wo ja auch eine Entwertung stattfindet, wo man sagt, die sind weniger wert oder die dürfen nicht oder die sollen nicht. Das ist ja dann eigentlich ein Nährboden für solche Sachen.
Genau, da haben wir auch in der Sozialpsychologie auch viel Forschung zu. Das ist dann so In-Group-Out-Group-Forschung, ne? Dass man dann die In-Group ist und in der In-Group dann eben auch schnell eben sehr viele quasi Vorurteile schon aufgebaut werden gegenüber der Out-Group, aber sich das dann gegenseitig halt so verstärkt. Und die, also vormals Einsamen, sind dann natürlich sehr erleichtert, dass sie jetzt halt Teil der In-Group sind, ne? Und zu einer Gruppe zu gehören.
Teil von etwas zu sein. Das ist ja irgendwie ein zutiefst menschliches Bedürfnis irgendwie.
Absolut, ja.
Und das wird natürlich dann noch verstärkt bei Social Media durch Algorithmen, die mir ähnliche Sachen vorschlagen, die ja auch extreme Inhalte bevorzugen. Auch dazu gibt es ja mittlerweile Studien, die klar zeigen, dass das einfach Content ist, also Material ist, was mehr ausgestrahlt wird als anderes. Und dadurch, dass diese Plattformen die Algorithmen nicht offenlegen, kann man es nicht nachvollziehen und kann man es auch nur schwer beweisen. Und es gibt ja auch, das nennt man dann, der Fachbegriff dafür ist Shadowbanning. Das ist was ganz Perfides, was die manchmal machen, die Netzwerke, wenn ihnen Inhalte nicht gefallen, dann ist es nicht so, dass sie das zwangsläufig löschen, aber dann wird es weniger Menschen ausgestrahlt. Und das merkt man beispielsweise, wenn InfluencerInnen über Menschenrechte oder so sprechen, dass danach erstmal ihre Klickzahlen und die Zahlen der Menschen, die sich das anschauen, ganz weit nach unten geht. Nicht, weil es die Menschen nicht interessiert, sondern weil es einfach nicht ausgestrahlt wird. Und gleichzeitig extreme Inhalte, polarisierende Inhalte, wo man einfach länger drauf bleibt, die werden stärker ausgestrahlt, weil ja diese sozialen Netzwerke ja eigentlich nicht soziale Netzwerke sind, sondern die verdienen Geld mit uns. Und je länger wir auf diesen Plattformen sind, desto mehr Geld verdienen sie. Und entsprechend zeigen sie uns eher Inhalte, wo wir länger da bleiben, Sachen, die uns aufregen, wo wir vielleicht auch kommentieren und nicht unbedingt Sachen, wo wir das Gefühl haben, hey, wir kommen hier wieder zusammen.
Genau so ist es leider und darum ist es halt so wichtig. Also eine Implikation ist daraus, Medienkompetenz gehört halt in die Schule, ne, möglichst schon GrundschülerInnen, dass die halt auch lernen, diese Mechanismen auch zu verstehen, ja, und dann verantwortungsvoll damit umgehen.
Nee, aber nicht nur Junge. Ich glaube, das ist was genau. Die ganze Gesellschaft.
Ja, ist ja eh was relativ Neues, ne, und darum braucht man Medienkompetenz einfach für uns alle.
Jetzt haben wir viel drüber gesprochen, was Einsamkeit eigentlich ist, wen das betrifft, wie manche Leute das auch ausnutzen, aber was können wir eigentlich tun, um uns weniger einsam zu fühlen? Oder was können wir vielleicht auch tun, wenn wir das Gefühl haben, jemand in unserem Umkreis fühlt sich einsam?
Ja, also das ist jetzt eine sehr, sehr wichtige Frage, gerade an Weihnachten. Es ist so wichtig, dass wir jetzt, wenn wir auch nicht betroffen sind, selbst von Einsamkeit, dass wir vielleicht mal prüfen oder schauen jetzt in den nächsten Tagen, wem begegnen wir und wer ist möglicherweise einsam oder fühlt sich einsam, weil die wenigsten Menschen sprechen darüber. Ne? Das zeigen auch Studien, also zum Beispiel auch von der TK, der Einsamkeitsreport von der Techniker Krankenkasse, zeigt sehr eindrucksvoll, dass die meisten Menschen darüber eben nicht sprechen und 58% sagen, sie wollen damit niemanden belasten. Ne, und das ist eben die subjektive Gefühl, dass ich dann eine Last bin, wenn ich jetzt auch noch sage, ich bin einsam. Und daher ist es so wichtig, dass wir eben fragen, also fühlst du dich einsam? Ne, weil so eine einfache Frage, das kann so ein Türöffner sein. Weil man dann ja ganz schnell spürt, ah, der interessiert sich ja dafür, also belasse ich ihn oder sie vielleicht nicht und kann darüber jetzt mal berichten. Ne, oder auch bei vielen herrscht halt auch Schamgefühl. Also es ist sehr unangenehm, dann darüber zu sprechen. Darum ist schon mal wichtig, dass wir, das sage ich auch zum Beispiel, wenn ich Vorträge vor Ärztinnen gebe, Hausärztinnen, ne, dass die diese Frage auch regelmäßig stellen. Weil eben die Menschen erzählen dann, ich habe Bauchschmerzen, Rückenschmerzen oder Bluthochdruck. Und das kann alles eben auch mit der Einsamkeit mit zusammenhängen. Dass man da wirklich auch nachfragt. Also das ist erstmal wichtig. Das heißt ja auch so, dass wir aufeinander Acht geben, ne? Und also auch auf unsere psychische Gesundheit. Und dann, was wir tun können, jeder für sich, gibt es natürlich das, was logisch dann ist, ist versuchen, doch wieder in Kontakt zu kommen. Ne? Also gegen diese, und zwar in wirklichen Kontakt. Ne? Weil auch wenn ich mich einsam fühle, obwohl ich in einer Partnerschaft lebe oder Familie, Freundinnen habe, dann muss ich eben schauen, wie komme ich da in diese Resonanz, also dass ich wirklich Verbundenheit spüre. Und dafür, das zeigen auch so Studien, ist es auch hilfreich, dass ich auch nochmal schaue, bin ich eigentlich mit mir selbst auch in Verbundenheit? Also diese Selbstverbundenheit, weil wenn ich mit mir selbst halt quasi nicht in Kontakt bin, dann ist es auch noch schwerer, sich mit anderen zu verbinden. Dazu gehört eben auch ja quasi wie so eine Selbstfürsorge, dass ich mit mir selbst gut allein sein kann, weil dann kann ich mich halt auch frei anderen zuwenden und in Verbindung geraten.
Das heißt, ich muss mich selbst ein Stück weit mögen, damit ich überhaupt den Kopf dafür habe, mit anderen Leuten in Kontakt zu sein.
Es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man sich selbst mag, ne, und wenn man mit sich selbst eben wirklich auch in Resonanz ist so. Und es kann aber eben sein, gerade bei jetzt psychischen Störungen auch, ne, dass gerade das so schwer fällt, dann hilft da auch eine Psychotherapie. Wenn es jetzt aber nicht im Rahmen von einer psychischen Störung ist, dann ist eben gut auch zu schauen, was kann ich jetzt mir vielleicht auch Gutes tun, weil man kann ja nicht von jetzt auf gleich auch dann so erzwingen, dass man wieder jetzt in tiefgehende Beziehung kommt. Und daher vielleicht erstmal schauen, wie kann ich die Zeit mit mir jetzt auch gut verbringen, um mich dann auch wieder eben auch zu öffnen, anderen gegenüber. Und jetzt darf ich einmal Goethe zitieren. Der hat nämlich gesagt, die Einsamkeit ist eine schöne Sache, wenn man mit sich selbst in Frieden lebt und was Bestimmtes zu tun hat. Und das sind eigentlich schon zwei Bedingungen. Also mit mir selbst in Frieden ist halt diese Selbstverbundenheit und dann auch was Bestimmtes mache. Also wenn ich diese Zeit, die ich halt mit mir allein bin, auch für mich sinnvoll schön gestalten kann.
Dass ich quasi nicht nur rum, wobei auch einfach rumsitzen kann ja ein Ziel sein, wenn ich irgendwie sage, ich glaube, das tut mir jetzt gut, wenn ich mich einfach mal auf die Couch fläze, ist das ja völlig okay. Aber dass ich einfach das Gefühl habe, ich habe auch was zu tun oder ich habe irgendwie ein Ziel, irgendwas, genau, was ich jetzt gerade machen möchte.
Also irgendwas Sinnvolles. Es kann ja auch sein, wenn ich sage, jetzt hier nach einem vielleicht anstrengenden Jahr 2025 jetzt wirklich mal Feiertage und jetzt nehme ich mir mal bewusst eine Auszeit, liege auf der Couch, gehe spazieren, ne, das. Also spazieren gehen an unserem schönen Meer ist ja schon auch was sehr Aktives dann. Aber wenn ich mir das halt bewusst vornehme, das ist wichtig. Und aber, um da dann noch mehr rauszukommen, ist natürlich schon auch gut mal zu schauen, gibt es denn jetzt für die Einsamen, die auch wenig Menschen um sich herum haben, gibt es denn wirklich niemanden? Oder gibt es vielleicht doch auch zum Beispiel auch eine Nachbarin, die ja auch eben alleine lebt, wo ich mal rübergehen kann oder sonst jemand aus meinem Freundeskreis, bei dem ich mich vielleicht lang nicht gemeldet habe, ne, und der ja vermeintlich vielleicht auch einsam ist, nur nicht drüber spricht. Das ist ja auch das. Das habe ich ja auch gesagt. Es gibt halt viel Schamgefühle und die wenigsten gehen ja auch durch die Welt und sagen, hey, ich bin einsam. Ne, und die Zahlen hatten wir ja noch gar nicht, aber je nach Studie. Doch, also wir hatten ja die Zahlen bei den jungen Menschen, aber so insgesamt sagt man so, jeder Vierte fühlt sich einsam. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich auch andere Leute treffe, die sich einsam fühlen und sich dann zu verbinden, so im Sinne auch fast von einer Selbsthilfegruppe, das kann halt auch dann sehr, sehr hilfreich sein.
Einfach um mit anderen auch drüber sprechen zu können.
Ja, genau.
Und eben nicht alleine damit zu sein.
Und schon das Gefühl, hey, anderen geht's auch so, kann eben extrem hilfreich sein, heilsam schon sein. Genau, und dann gibt es ja schon auch, also jetzt auch von der, hier vom Land gibt es ja auch etliche Projekte gegen Einsamkeit, ne? Nur manchmal weiß man vielleicht davon auch gar nicht so, weil einsam, eben hatte ich ja gesagt, geht einher mit, ich ziehe mich zurück. Ich gucke vielleicht gar nicht so, wo gibt es Projekte. Aber vom Bürgerhafen gibt es ja viel, das ist ja Thema dann der nächsten Sendung. Persönlich mag ich besonders gern die Plauderbänke in Kartoffelnähe. Jetzt eher vielleicht für ältere Menschen, ne? Aber dass man weiß, okay, man kann rausgehen, da ist eine Bank und da sitzt jemand fast 24 Stunden oder also nachts wahrscheinlich nicht. Und dann kann ich mit dem einfach plaudern. So, und in Kartoffelnähe heißt ja, das ist halt nicht zu weit weg, da brauche ich keinen Bus oder so. Ne, sowas ist wirklich Gold wert. Ja, oder eben Cafés, wo man weiß, ja, gibt es hier in Greifswald ja auch Projekte, ne, dass man dorthin gehen kann. Und das ist gerade für Menschen, die sich einsam fühlen, so. Also, dass ich irgendwie schaue, wie komme ich eben raus hinter dieser gefühlten Einsamkeitsmauer und verbinde mich eben doch mit Menschen.
Tatsächlich haben wir als Partnerschaft für Demokratie fördern wir ja auch Projekte und Vereine können Anträge bei uns stellen. In unserer letzten Sitzung haben wir einen Antrag beschlossen vom Behindertenforum hier in Greifswald. Die wollen eine Aktion machen, Kochen gegen Einsamkeit, wo sie an drei verschiedenen Terminen Menschen dazu einladen, mit ihnen gemeinsam zu kochen, ins Gespräch zu kommen, in Gesellschaft zu sein. Und das fanden tatsächlich alle auch einfach eine total schöne und tolle Projektidee, die wir auch sehr, sehr gerne fördern.
Ja, das ist super sowas. Das war wirklich Gold wert.
Das heißt, der Tipp wäre für alle, die sich einsam fühlen, erstmal zu gucken, ne, bin ich mit mir selbst im Reinen, Kontakt zu suchen zu anderen, einfach dieses Wissen zu haben, ich bin nicht alleine mit diesem Gefühl der Einsamkeit, sondern das trifft ganz, ganz viele in unserer Gesellschaft. Das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss, sondern man kann Kontakte suchen, entweder über die Angebote, die es in Greifswald gibt. Man kann auch mal im Kulturkalender der Stadt schauen. Da gibt es ja ganz häufig auch Angebote, die gratis sind, wo man unter Menschen kommen kann, wo man vielleicht auch mal was Neues lernen kann.
Ja.
Und gleichzeitig wäre ein Tipp, den ich gern geben würde an alle, die sich nicht einsam fühlen, gerade über die Feiertage, vielleicht einfach mal den Opa oder die Tante anzurufen, mit der man vielleicht auch schon länger keinen Kontakt mehr hatte. Und man muss ja nicht anfangen mit, hallo Opa, fühlst du dich einsam? Sondern einfach mal fragen, hey, wie geht's dir denn? So, ich habe gerade an dich gedacht.
Ja, absolut. Das ist so, so wichtig. Und das ist ja auch dieses gemeinsame Gestalten quasi der Demokratie. Und das heißt ja auch, dass wir uns wirklich kümmern um unsere Mitmenschen. Und ich kann vielleicht das am Ende nochmal so auf eine sehr einfach zu merkende Strategieformel bringen. Einsamkeit kann man übrigens auch als Stress bezeichnen, ne? Das machen auch die Stressforscher, weil Einsamkeit eben uns auch wirklich neurobiologisch und psychologisch so ähnlich wirkt sich das aus wie so richtiger Stress. Und bei Stress reagieren wir Menschen ja mit Fight, Flight, Freeze. Also entweder kämpfen wir gegen an, wir frieren ein oder wir ziehen uns so zurück. Und das kann man psychologisch quasi gut nutzen, indem man statt jetzt dagegen anzukämpfen, frustriert oder wütend zu werden, dass man sagt, okay, ich nutze diese Wut und münze sie um in Engagement. Also das heißt, ich kümmere mich, ich tue was, ich mache möglichst was Sinnvolles mit anderen, ne? Und statt ja, sich zurückzuziehen, Selbstfürsorge. Also dass ich da eben gucke, wie kann ich mich mit mir selbst verbinden und statt einzufrieren, zu akzeptieren, was ich vielleicht gerade nicht ändern kann. Also ich kann ja nicht, auch wenn ich mir das noch so wünschen, jetzt von heute auf morgen dann irgendwie den Partner, die Partnerin oder die Kinder quasi mir hinzuwünschen. Aber ich kann das erstmal akzeptieren, dass es nicht so ist, aber dann zu schauen, was kann ich jetzt im Kleinen verändern. Und das ist eben vor allem auf Menschen zugehen und versuchen, sich da zu verbinden. Und das ist dann vielleicht ja auch die Weihnachtsbotschaft, dass das dann eben allen ja auch gut tut. Weil wir Menschen sind nun mal soziale Wesen und gerade auch in diesen Weihnachtstagen ist es dann besonders schön, da Gemeinschaft auch zu leben.
Das auf jeden Fall. Liebe Eva Lotta, wir sind so langsam am Ende unserer, zumindest Zeit für heute, in unserer Radioshow angekommen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst, auch für dein Engagement zu dem Thema. Und ich bin mir sicher, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir als Partnerschaft für Demokratie mit dir und mit euch zusammenarbeiten. Und liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, euch und Ihnen wünsche ich frohe und gesegnete Festtage und hoffe, dass wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle hören und vielleicht auch mal bei einer Veranstaltung der Partnerschaft für Demokratie sehen. Wir zeichnen die Folge gerade vorher auf, weil am 24.12. bin zumindest ich bei meiner Familie, aber falls du das mit uns teilen möchtest, wie verbringst du den Weihnachten?
Ja, also ich freue mich tatsächlich schon sehr auf den 24., weil da werde ich ganz allein sein. Das mache ich jetzt schon das dritte Jahr, weil mein Jahr war so intensiv und ich habe mit so vielen Menschen Kontakt, auch über Beruf und Berufspolitik. Und da ist es für mich dann wirklich wohltuend, dass ich auch so eine innere Einkehr dann habe am 24. Also ich gestalte das für mich auch sehr persönlich und sehr intensiv und freue mich dann am 25. dann zu Familie und Freundinnen zu fahren. Aber diesen Abend brauche ich für mich und da bin ich dann nicht einsam, sondern allein, aber ja frei gewählt. Und da kann ich nur allen vielleicht auch Mut machen, die jetzt auch keine Person um sich herum haben, dass man da dann auch schon nochmal schaut, wie schaffe ich das, dass ich da für mich auch dann schon auch eine sinnstiftende, schöne Zeit so habe.
Das heißt, den 24.12., den muss man auch nicht zwangsläufig mit Menschen verbringen, sondern wenn man sich selbst damit wohlfühlt, kann man auch einfach sagen, wisst ihr was? Und heute habe ich einfach mal einen Tag für mich.
Ja, und ich meine, ich hatte auch schon Heiligabende in Patchwork-Familien, wo es Stress noch und nöcher gab, Tränen, Konflikte und alles. Oder man sich ständig vorher schon Gedanken macht, was gibt es zu essen? Und all diesen Stress habe ich ja gar nicht. Also insofern, das hat schon auch Vorteile. Es ist ja auch so diese Freiheit, so einen Abend halt auch für sich zu verbringen.
Spannend, danke dir.